MENA Watch, der Talk.
Ja, ich darf jetzt herzlich Musa Al-Hassan Dia begrüßen. Sie sind Islamismusforscher und Gründer der Organisation DERA, das Netzwerk Sozialer Zusammenhalt für Dialog, Extremismusprävention und Demokratie. Sie arbeiten in Gefängnissen mit verurteilten Terroristen, auch in der Prävention, betreuen Menschen nach der Haft, machen auch Workshops in Schulen, geben Seminare und sind auch im Auftrag des Justizministeriums beschäftigt, forschen zudem noch zu politischer Ideologisierung und Migration und Identität. Ich möchte mit Ihnen mit einem kurzen aktuellen Thema beginnen. Es gibt in Wien einen Bandenkrieg, der Boulevard schaukelt das sehr hoch. Es geht hier offenbar um syrische Gruppen, die sehr gewaltbereit gegen Tschetschenen, Afghanen und Türken vorgehen. Es hat ja schon mehrere Verletzte und gegeben. In Social Media schaukelt sich das auf. Diese Gruppierung nennt sich 505. Ist das ein singuläres Ereignis, was wir derzeit erleben in Wien, oder ist das ein Vorbote von Gewaltausbrüchen, an die wir uns hoffentlich nicht gewöhnen müssen?
Ich glaube, diese Form der Gewaltausbrüche hat es gegeben, wird es auch weiterhin geben. Jetzt tauchen sie natürlich in ganz neuer Form auf. Dadurch, dass es eine Fluchtbewegung gegeben hat aus dem syrisch-arabischen Raum. Und es gibt da eben tatsächlich Jugendliche, und interessanterweise sind es zwar Leute, die arabischstämmig sind und das in ihrer Telegram-Gruppe, Telegram-Kanal eben auch explizit darstellen, auch religiös konnotiert und auch darauf hinweisend, dass sie eigentlich von der Abstammung her vom Propheten abstammen würden, von der Prophetenfamilie Banu Hashim, und deswegen auch die besseren Muslime, die besseren Menschen seien, und mit Abwertungen auf teilweise sehr extreme Art gegenüber türkischen Menschen und gegenüber auch Tschetschenen. Was dabei auffällt, ist, dass auf außenpolitische Konflikte da teilweise Bezug genommen wird. Das ist neu. Da geht es einerseits darum, dass unter anderem auch kurdische Syrer mit dabei sind. Es werden dann so Demutsgesten gezeigt, dass dann eben die jeweilige Staatsflagge geküsst werden muss. Also man zeigt dann jemanden, der die türkische Flagge küsst, dann jemanden, der ein Öcalan-Bild hochhält. Also man merkt, außenpolitische Konflikte spielen eine Rolle. Dann wird Bezug genommen auf die Auseinandersetzung mit Syrischstämmigen, nachdem ein Sexualdelikt vorgefallen ist mit einem Kind. Es werden die Videos gezeigt in der Türkei, es werden die Videos davon gezeigt, dass es dann Übergriffe gibt, aber auch, dass zum Beispiel Arabischstämmige dann mit Pistolenschüssen auf türkische Menschen in der Türkei schießen. Und dann wird eben gesagt, ja, sucht die Türken, schlagt sie, insbesondere während der EM ist es vorgekommen, dass türkisch Aussehende attackiert, angegriffen worden sind. Und dann eben auch Tschetschenischstämmige, und in der Gruppe der Tschetschenischstämmigen, die sagen, wir sind zusammen mit den Türken, wird dann eben gesagt, wir sind die Anti-505-515er-Gruppe, und da werden dann wieder gegenteilige Videos gezeigt. Es werden Steckbriefe veröffentlicht, auch von Einzelpersonen, von ihren Social-Media-Accounts beispielsweise. Da sind sie, da findet man sie, das ist sein Name, das ist seine Frau, das sieht man in Minnesota. Ganz genau. Und das Überraschende war jetzt in den letzten Tagen, dass in der Anti-505, also in der anti-arabischen Gruppe vereinfacht gesagt, gesagt wurde oder geschrieben wurde, wir wissen, Verfassungsschutz und Polizei beobachtet das, wir stehen loyal zu Österreich, wir wollen diese Bilder veröffentlichen, auch wenn es nicht immer ganz legal ist, um der Polizei auch Tipps zu geben. Also man merkt, dass auch die Polizeimaßnahmen irgendwie greifen, weil sie darauf reagieren. Ansonsten sieht man, wie gesagt, viele Videos, wo auch einzelne Personen zusammengeschlagen werden von einer Vielzahl von Menschen, 10 auf einen und solche Sachen.
Aber wie groß kann man das Problem jetzt sehen? Sind das Dutzende Personen oder sind das mehrere Hunderte, oder wie kann man das greifen?
Man darf sich das nicht so organisiert vorstellen, sondern es ist so eine eigene Dynamik hinein in die Szene, wenn man so will, von Jugendlichen, die sich einfach aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit angesprochen fühlen, und weil Einzelne auch erzählen, dass sie von Menschen, die arabischstämmig sind, offenbar gefragt werden, einfach so, bist du Tschetschene? Und man sagt, nein, ich bin Bosniak und umgekehrt und so weiter. Und so treffen sie sich. Es gibt auch WhatsApp-Gruppen übrigens, wo dann versucht wird zu vermitteln, um das Ganze einzudämmen. Es wird auch inzwischen dazu aufgerufen, damit aufzuhören. Aber ich glaube, dass das momentan immer wieder aufpoppen wird, je nachdem, welche außenpolitischen Konflikte da vielleicht kommen oder irgendwelche persönlichen Konflikte. Bezug genommen wird in einer Gruppe ganz interessant auch auf einen Vorfall vor wenigen Jahren, wo nordafrikanischstämmige Menschen in einer Stadt in Frankreich einen Tschetschenen zusammengeschlagen haben und die tschetschenische Community, die jugendlichen Männer, sagen wir so, oder die jungen Erwachsenen, dann aus verschiedenen Staaten sozusagen Leute zusammengetrommelt haben, die auch tschetschenische Herkunft sind, und Jagd gemacht haben auf die arabisch aussehenden Menschen.
Das heißt, diese Konflikte, das sind ethnische Konflikte, auch Konflikte, die von außen herangetragen werden, werden auf Wiens Straßen jetzt ausgetragen.
Ethnische, kulturelle Frage der Ehre und interessanterweise immer wieder religiöse. Ja.
Was heißt das, religiöse Konflikte? Wie kann man sich das vorstellen? Geht es da um islamische Ehre oder um politischen Islam? Und warum poppt das genauso bei wirklich Jugendlichen auf, die von diesen Ländern gekommen sind, wo ja der Islamismus ein relativ großes Problem ist?
Es ist so, eigentlich sind alle Beteiligten mehrheitlich muslimisch, aber es wird sozusagen der Bezug zur Religion hergenommen, um die eigene Ethnie aufzuwerten. Also wir sind die besseren Muslime. Ja, also in den einen Post hieß es dann, wir stammen eben aus der Familie des Propheten. Was habt ihr aus dem Islam eigentlich gemacht? Dann wird teilweise der Koran rezitiert, da wird darauf hingewiesen, man solle doch nicht andere Menschen verleumden und so weiter. Also es wird das mit benutzt, um die eigene Nationalität, Ethnie, wie auch immer, aufzuwerten, als ehrbare Menschen darzustellen. Ein interessantes Posting war, wo ein Mädchen abgebildet wird, mit Niqab, also mit Gesichtsschleier, teilweise auch ohne, mit von ihrem Account, und sagt, das ist die Ehefrau von dem, die haben im Park geheiratet ohne Wali, die Ehe ist nicht gültig und so weiter, und wird wieder auf islamische Normen Bezug genommen. Also alles das kann man da lesen. Es ist ein Sammelsurium von verschiedenen Dingen, die wir auch bei unseren Klienten übrigens feststellen, die teilweise hochkriminell sind, die nicht aus dem Bereich Terrorismus kommen, aber zum Beispiel Schutzgelderpresser, aber dann gleichzeitig vernetzt sind mit diesen Personen, die aus dem Deliktfeld Terrorismus kommen, interessanterweise. Ja.
Jetzt kommt ja diese Islam-Geschichte nicht von ungefähr. Da muss ja Hintermänner geben, die das irgendwie propagieren oder fördern. Also wie entsteht sowas, dass in einer Gruppierung dieser Islamismus dermaßen präsent ist? Wir kennen das ja auf Social Media. Es gibt hunderttausende Prediger mittlerweile und Imame, die diese Jugendlichen indoktrinieren und ihnen erklären, wie der richtige Weg geht. Und es gibt eben eine Botschaft eigentlich. Der Westen ist der Feind, man wird ausgegrenzt im Westen, diese liberale Demokratie ist nicht konform mit dem Islam. Steckt das da dahinter, dass man sich wirklich auf Social Media und im Internet, dass die Leute sich für diesen Islamismus interessieren und in späterer Form dann auch radikalisieren?
Ja, also diese Narrative, die durch diese verschiedenen Personen, Influencer, wie auch immer, verbreitet werden, spielen eine Rolle. Es gibt da eine interessante Trennung, das sollte man sich anschauen. Das spielt nämlich momentan eine große Rolle. Auch in dem Nahostkonflikt spielt es eine Rolle. Es gibt zum Beispiel innerhalb der Salafia gibt es einen politischen Zweig und alles dazwischen und einen loyalistischen Zweig, der gleichzeitig jetzt vom politischen Islamisten, Islamismus oder Predigern als islamische oder muslimische Heuchler, die Zionisten sind, die wahrscheinlich jüdische Herkunft sind und das verstecken, dargestellt werden. Man findet das alles auf YouTube. Die werden auch Ranchalis genannt. Das kommt von dem Begriff Madkhali. Madkhali bezeichnet die Salafia-Bewegung, die loyalistisch ist und sich gegen den politischen Salafismus stellt, und Rand bezeichnet den Think Tank aus den USA. Man unterstellt ihnen, durch solche Begriffe, die da benutzt werden, sozusagen zusammenzuarbeiten gegen den Islam, die Muslime, und dahinter würden natürlich wieder die Zionisten und der CIA und was weiß ich was stecken. Das ist interessant zu beobachten. Auf jeden Fall die Erzählung der verschiedenen Formen des sogenannten politischen Islam oder Islamismus ist natürlich immer antiwestlich und dockt auch an bei verschiedenen säkularen weltanschaulichen Bewegungen, also bei neuen Rechten zum Beispiel oder auch bei diesen neuen linken Woken-Bewegungen, Antiglobalisten, antiimperialistische Linke und so weiter. Da sind sie sich in ihren Feindbildern einig, obwohl ihr Systementwurf, ihr politischer Gesellschaftsentwurf ein anderer ist. Aber das scheint sie eben zu verbinden. Und Teile dieser Narrative, dieser Erzählungen kommen ganz offensichtlich beim Mainstream von Jugendlichen an, die meistens weder von Geografie, Politik, Geschichte noch irgendeine Ahnung haben. Aber es ist sehr leicht, Feindbilder anzunehmen, wenn man sich gleichzeitig damit erhöht. Das stellen wir immer wieder fest. Ja.
Das ist ganz einfach runtergebrochen. Das ist der 17-, 18-jährige Syrer, der vor 4, 5 Jahren oder 6 Jahren nach Österreich gekommen ist, wenig integriert ist oder kaum integriert ist, der ist genau für so etwas anfällig. Das heißt, auf Social Media sieht er diese Prediger, ist in der Community sehr eingebunden und das ist so ein Brandbeschleuniger, dass sie dann auf die Straße gehen. Und
nicht nur junge Syrer, sondern allgemein Leute aus verschiedenen, auch nationalen Communities. Sehr oft sind diese Freundeskreise eigentlich nicht ethnisch getrennt. Also man hat in so einer, sagen wir mal, Schutzgeld-Erpresserbande Leute, die haben einen bosnischen Hintergrund, die haben einen türkischen Hintergrund, einen tschetschenischen, einen syrischen auch, also querbeet. Ja. Deswegen diese ethnische Trennung ist jetzt quasi neu, diese Konflikte, die da stattfinden. Wir haben bei den Tschetschenen, das ist noch ganz interessant, du hast teilweise Anhänger von Kaukasus-Emirat, also das ist wirklich Al-Qaida bis IS ausgerichtet. Du hast Ichkeria, die für ein unabhängiges Tschetschenien eintreten, und du hast Kadyrov-Loyalisten sozusagen. Interessant ist auch, dass war vor kurzem außergerichtlich bestellter Gutachter, also nicht gerichtlich beeideter Gutachter in so einem Fall. Und diese Leute haben sich als pro-westliche Wahhabiten bezeichnet. Das war die Eigenbezeichnung. Damit haben sie gemeint, sie sind nicht gegen den Westen, weil der Westen ist der politische Gegner von Russland, von Putin, somit auch von Kadyrov. Und aus, wenn man so will, politisch-pragmatischen Gründen sind sie pro-westlich. Ja? Aber von ihrer religiösen Einstellung sind sie quasi für ein politisches System in Tschetschenien zum Beispiel. Also diese Trennungen gibt es dann manchmal innerhalb der Communities auch noch, ist meistens nicht bekannt, aber ist sehr interessant auch in der Arbeit mit diesen Personen.
Kann man das irgendwie quantifizieren, wie viele Menschen sind in Österreich anfällig oder für diese Art der Ideologie, egal jetzt in welche Richtung? Und zweite Frage dazu, wo ist die Grenze dann, wo man ideologisch sich in beheimatet fühlt bis hin zur Radikalisierung?
Die Quantifizierung fällt uns schwer. Wir können, also weil wir das quasi nicht wissenschaftlich festgehalten haben, also wir könnten nur schätzen oder Mutmaßungen treffen. Da ist wahrscheinlich die Sicherheitsbehörde oder andere sind da besser geeignet, da konkret Auskunft zu geben. Wo wir konkret Zahlen haben, sind die Personen, die wir im Rahmen des der Justiz betreut haben, also im Strafvollzug. Mhm. Teilweise sowieso aus der Deliktgruppe Extremismus kommend, aber auch andere, die offensichtlich sich radikalisiert haben könnten oder haben. Da haben wir, und das war Statistik, die wir machen mussten, das waren 505 Personen, aber das war inzwischen vor 2 Jahren schon wieder. Ja. Und das ist nur der Strafvollzug jetzt. Das ist jetzt quasi nicht der Rest der Gesellschaft. Ja. Man kann das von mir aus umlegen und man wird sehen, was wir auch bei den Schulworkshops zum Beispiel oder Workshops in anderen Einrichtungen feststellen. Du hast immer einige Personen, die die Szene sehr gut kennen, die die Ideologie sehr gut kennen, die die Begrifflichkeit sehr gut kennen, die bei der Erwähnung schon also aufspringen oder aufzeigen und davon erzählen. Also die sind sehr gut informiert. Und du hast einen kleineren Teil, der etwas größer ist, dem diese Narrative nicht fremd sind, die diese Ideologie aber noch nicht angenommen haben, aber sich denken, ich muss mich da noch informieren. Die fragen dann zum Beispiel, darf man jetzt eigentlich wählen oder nicht, oder ist es dann Schirk, also Götzendienst? Fällt man dann vom Islam ab? Man merkt, das kommt bei denen an, sind aber noch nicht in diese Ideologie drinnen und sind auch noch nicht vernetzt oder organisiert. Das ist ein großes Problem. Ich würde sagen, das ist ein flächendeckendes Problem, weil wir das auch bei den Klienten jetzt feststellen aus anderen Bundesländern, die quasi gar keinen Kontakt haben wie hier in der Großstadt Wien, die aber durchs Internet mit Leuten kommunizieren, die zum Beispiel hier in Wien wohnen. Ja? Die kennen die auch alle namentlich. Das ist faszinierend zu sehen. Ja? Internet vernetzt. Genau, und die haben auch teilweise sehr alte Videos, die sie sich anschauen, die feilgeboten werden. Und sie nehmen dann diese Ideologie an, recherchieren dann weiter und du findest halt, wie gesagt, alles im Internet. Die haben teilweise keinen persönlichen Kontakt zu Personen, ja, also teilweise nur übers Internet, fahren dann einmal nach Wien, um jemanden zu treffen vielleicht, auch weil sie sich irgendwie gegenseitig prügeln wollen, weil der eine den anderen gerade wieder beleidigt hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was interessant zu beobachten ist. Deswegen würde ich behaupten, diese Ideologisierung ist ein großes Problem und man hat insbesondere aus dem Bereich England, USA gibt es einzelne Personen, die sehr auffällig hardcore politische Propaganda machen mit eindeutigen Feindbildern. Das ist verwirrend, dass man das eigentlich auch zulässt. Also der sitzt in den USA, ist US-Amerikaner und hetzt gegen die USA, propagiert Islamismus und dem passiert nichts. Der reist frei hin und her, tritt am Speaker's Corner in England auf, während zum Beispiel Martin Sellner Einreiseverbot teilweise bekommt oder in England zum Beispiel nicht einreisen durfte, aber dieser Hakikat Jew, wie er heißt, Muslim Skeptic auf YouTube zu finden. Der hat freie Bahn zum Hetzen. Also
sagen wir das ja nicht nur in Amerika, diese Hetze im Internet, sondern wir haben das auch im deutschsprachigen Raum. Wir haben das jetzt gesehen in Deutschland. Es gibt eine Gruppierung Islam Interaktiv, eine Gruppierung, die sehr im Internet verhaftet ist, die auch aufgerufen hat zu diesen Demonstrationen Kalifat in Hamburg große Aufregung gegeben hat, die im Internet sehr cool daherkommen mit jungen Rappern und diese islamistische Propaganda da ins Netz werfen. Unzensiert, muss man dazu sagen, vor allem auf TikTok, wo es keine Zensur gibt, aber es gibt irgendwie keine Gegenöffentlichkeit dazu. Und man merkt, dass viele Jugendliche, wenn man sich die Accounts anschaut, tausende Follower, wenn die Livestreams machen, sind zigtausende dabei. Es gibt aber keine Gegenbewegung dazu. Wie gefährlich ist das jetzt wirklich, dass die Jugendlichen da reinkippen? Sie haben ja vorher gesagt, dass so eine Grenze fließend ist. Erreicht man die überhaupt noch mit westlichen Werten oder mit westlicher Demokratie? Oder ist das wirklich jetzt ein Punkt, wo das zum Kippen anfängt, wo man diese Menschen verliert?
Das eine ist, dass diese Gruppe, die da genannt wurde, eine eigene Spielart sozusagen ist. Sie ist eigentlich die in Deutschland seit 2003 verbotene Organisation Hizb ut-Tahrir, die eigentlich mit offenem Visier im Internet auftritt. Das andere ist, dass sie eine bestimmte Schicht sehr gut erreichen, nämlich Studierende an den Universitäten in Deutschland. Das ist ungewöhnlich, das hat quasi mit dem Klientel, mit dem wir hier hauptsächlich zu tun haben.
Das heißt, hier ist eher ungebildet und...
Auch ungebildet einfache junge Leute, die auf einfache Slogans reinfallen, ja. Aber die diese Gruppierung, die unter unterschiedlichen Namen auftritt, also ist intellektuell versiert, sind auch Akademiker oder angehende Akademiker dabei, wie gesagt, auf den Universitäten sehr gut vernetzt, machen Konkurrenz anderen Studentenvereinigungen, die auch muslimisch organisiert, die nehmen ihnen teilweise die Mitglieder mit. Deswegen gibt es auch eigene Veranstaltungen, was hier kaum bekannt ist, um davor zu warnen. Also muslimische Studentenvereinigungen warnen vor Hizb ut-Tahrir, ja, die dort eben aktiv, aber sie sind sehr erfolgreich, sehr professionell gemacht. Und tatsächlich ist es so, also wenn du den Teil, der quasi angehende Akademiker werden oder Akademiker sind, also wenn du die intellektuell und politisch, ideologisch erreichst, und das sind dann Personen, wo andere aufschauen würden, sagen, na, der hat studiert und kennst du den, den Doktor, den was weiß ich was.
Also wenn der schon dafür ist,
ja, also sein, ne? Genau, ja. Also man hat da ganz unterschiedliche soziale Schichten, Bildungsschichten, Gruppierungen, Personen, die damit erreicht werden. Und vieles, was eben so anti-westlich, demokratiekritisch, demokratiefeindlich ist, ist etwas, was sehr schnell Mainstream wird, meistens vermischt mit dieser Vorstellung, dass es globale Eliten gibt, denen dann auch noch bestimmte Zuschreibungen gemacht werden, dass sie von einer bestimmten Ethnie kommen, dann eben meistens jüdisch, oder dass sie aus bestimmten Familien kommen und die würden eine Art Schattenregierung bilden und dagegen würde man sich eben tatsächlich verteidigen und wehren. Also diese grundsätzlichen Erzählungen, die sind da. Diese Skepsis gegen alles, was irgendwie mit dem System zu tun hat, in dem man eigentlich selber auch lebt, ja, und sich von und diesem,
profitiert in dem
System. Profitiert und sich bilden lässt und so weiter und so fort, aber gleichzeitig das ablehnt. Ja. Also diese mit diesen Widersprüchen zu leben ist auch schwierig. Und dann gibt es ja noch eine andere Strömung des Islamismus, der mit der Maske der Demokraten daherkommt, also wo sehr viele überzeugt sind, auch politisch aktive Personen aus politischen Parteien, die im Landtag sitzen, die im Parlament sitzen und so weiter und so fort, oder aus Vorfeldorganisationen kommen von politischen, die mit denen vernetzt sind, mit denen gemeinsam arbeiten, dafür sorgen, dass die medial sehr oft auftreten können oder auch Fördermittel bekommen, die quasi nicht offen diese Weltanschauung propagieren, aber versuchen sozusagen ihre Plätze in der Gesellschaft, in den Institutionen zu finden und dort dann aber nach innen ihren Mitgliedern ganz klare Vorstellungen der Welt geben und dann punktuell, wie zum Beispiel jetzt bei diesem außenpolitischen Konflikt, Gaza, Israel und so weiter und so fort, ihre Netzwerke, die sie zum Beispiel in linke politische Vorfeldorganisationen, politische Parteien haben, nutzen, um ein bestimmtes Narrativ dort eben zu platzieren, was sich dann eben auch bei Demonstrationen, Universitäten, auf der Straße, besonders in England und USA, dann auswirkt. Ja.
Möchte ich vielleicht zum 7. Oktober kommen, weil Sie gerade angesprochen haben, dass man gegen vor allem Juden und Zionisten vorgeht. Wie hat der 7. Oktober nach diesem Angriff, nach diesem mörderischen und blutigen Angriff der Hamas auf Israel Ihre Arbeit jetzt verändert? In den Gefängnissen, aber auch in den Präventionen und in den Workshops, in den Schulen, wo Sie ja viel auch mit Antisemitismus zu tun haben, mit Islamismus, mit Ablehnung der westlichen Demokratien. Hat man da einen Bruch gemerkt? Hat sich das verändert in Ihrer Arbeit?
Also kurzfristig, ich könnte darüber mehr Episoden erzählen. Interessanter ist vielleicht, wenn ich nicht von den Klienten selber erzähle, sondern Workshops. Es wurden dann gleich unmittelbar danach wurde gebeten von manchen Schulen zum Beispiel oder anderen Einrichtungen, wir sollen bitte gleich noch einmal kommen, noch mal einen Workshop machen mit Schwerpunkt dieses Thema, ja, also Antisemitismus, Nahostkonflikt und so weiter und so fort. Es hat jetzt mit der Zeit abgenommen, aber wir stellen fest, dass die Narrative, die da platziert worden sind in der Öffentlichkeit, dass die noch immer da sind, wenn wir die herkömmlichen Workshops machen, die mit Demokratie, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Demokratie, Salafismus, Antisemitismus und so weiter zu tun haben. Ganz am Anfang war das sehr präsent. Es wurden diese Gräuelerzählungen, die propagandistisch gut aufbereitet worden sind, besonders ein ganz bestimmter Instagram-Account, der den Tod, Sterben und Leiden inszeniert, millionenfache Follower, Gemeinde, Gemeinschaft da hat. Das wurde immer gebracht. Es war zum Beispiel interessanterweise nicht bekannt bei den Jugendlichen, dass ursprünglich die Hamas ja den Kibbutz zum Beispiel angegriffen hat und das Fest, was da dazwischen eben auch war. Die wussten das nicht, sondern sind davon ausgegangen, dass Israel Gaza erst einmal angegriffen hat. Also denen war das nicht. Und wenn sie davon gehört haben oder wenn du ihnen Bilder gezeigt hast, muss man natürlich vorsichtig sein, was man denn denen dann zeigt, besonders wenn es eine öffentliche Schule ist, dann wurde gesagt, das ist Fake, das ist nicht echt. Also die waren so überzeugt von dem, was da ist, also auch wirklich teilweise unschuldig, also nicht irgendwie ideologisiert, überzeugt davon, das ist der Feind und das haben die nicht gemacht. Und ich habe dann persönlich erlebt, dass Leute, mit denen ich gut bekannt bin, teilweise befreundet bin, mich kontaktiert haben, nachdem ich einige Sachen auf Social-Media-Kanälen geteilt habe und gesagt haben, was ist mit dir los, siehst du nicht, was da los ist? Es ging dann so weit, eine Person sagte zum Beispiel, die Hamas, das sind doch die Verbündeten von Israel, die arbeiten zusammen, das ist quasi so eine Geheimdienstarmee von Israel, um Gaza kaputt zu machen, das ist doch inszeniert, da steckt doch der Netanyahu dahinter und so weiter und so fort. Das war eine Erzählung. Die andere, die eher geläufiger ist, ist, seit Jahrzehnten werden die Palästinenser unterdrückt und deswegen haben die Israelis das verdient. Also wurde dann quasi der Hamas-Terror von mir aus nicht gut geheißen. Sie haben gesagt, wir lehnen das ab, aber gerechtfertigt. Es käme nicht von ungefähr sozusagen. Ja. Das ist das, was uns aufgefallen ist in den Workshops, die wir dann machen. Also unsere Reaktion war, dass man den Jugendlichen, teilweise auch jungen Erwachsenen, überhaupt erst einmal die Geschichte zeigt. Also wie Palästina, Israel, wie das eigentlich war, dass das ursprünglich ein osmanisches Gebiet war. Es gab nicht den Staat Palästina. Das ist auch so manchmal eine Vorstellung, dass eigentlich arabische Notablen gegen das Osmanische Reich gekämpft haben. Also Muslime gegen Muslime. Und dass dann eben mit der Involvierung Frankreich, England und so weiter dann ein Gebiet entstanden ist, Transjordanien, das auch muslimisch, arabisch beherrscht war. Und der dortige Emir, der später der erste König geworden ist, eigentlich selber zugestimmt hat, dass ein Teil für die jüdische Siedlung freigegeben wird. Und dass im nächsten Schritt, jetzt etwas historisch ein bisschen überspringend, verschiedene arabische Staaten angegriffen haben, Gaza dann eigentlich ägyptisch besetzt war und die Westbank jordanisch besetzt war und es noch immer keinen palästinensischen Staat in dem Sinne gegeben hat. Die sind dann recht überrascht, die jungen Personen, wenn sie das hören, denken, das glaube ich nicht, wo steht das, das kann es ja gar nicht geben, weil sie irgendwie im Kopf haben, Palästina wäre quasi immer so ein eigener Staat gewesen, ja, mit dieser bekannten Grenze, wie es dargestellt wird. Und es wären von außen dann jüdische Kolonialisten gekommen, hätten es quasi überfallen und besetzt. So ungefähr ist deren Vorstellung.
Wobei man dazu sagen, dass es nicht unter muslimischen Jugendlichen, auch in amerikanischen Universitäten oder auch deutschen Universitäten ist, ein historisches Vorwissen irgendwie offenbar Mangelware.
Wie bei vielen Sachen.
Aber zurückzukommen auf ihre Präventionsarbeit, das heißt, sie gehen in Schulen rein und finden ein völliges Unwissen vor oder Desinformation. Man kriegt das aus dem Internet, man kriegt das natürlich aus den Heimatländern. Man kommt ja mit einer gewissen Vorstellung. Hat sich dieser Antisemitismus unter diesen muslimischen Jugendlichen oder Migranten, hat sich das verstärkt oder ist das ein gleichbleibendes Problem, was wir derzeit erleben? Und Zusatzfrage, gibt es überhaupt in der Prävention Möglichkeiten, dass man das ansatzweise berichtigt oder zu einem Umdenken vorgehen kann?
Es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, das zu berichtigen oder zumindest aufzuklären, abzumildern, überhaupt gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Ganzes. Nur mal zurückzukommen, 505, 515, Tschetschenien und so weiter. Du hast ja auch hier ethnische Vorurteile, die auf einmal aufpoppen, da wird gesucht, was kann ich dem anderen zum Vorwurf machen. Ist in der Sache auch so. Es hat sich nicht unbedingt verstärkt, aber es ist dann eben in den Vordergrund gerückt, diese Erzählung, auch bei unseren Klienten zum Beispiel. Ja. Und ist jetzt wieder abgeflacht und auf das übliche Maß der Verdächtigungen, die Juden, die Amerikaner, also, so wie es eh immer da ist. Ja. Ohne dass ich das jetzt wissenschaftlich also tatsächlich gemessen hätte, ist einfach nur unsere subjektive Wahrnehmung von diesen Sachen. Was man natürlich tun kann, wäre einerseits muslimisch-jüdische Begegnungen. Ich war selber in verschiedenen Initiativen drinnen als Gast, beziehungsweise habe selber längere Zeit so etwas auch mitorganisieren dürfen mit jüdischen Partnern. Das hat auch wieder etwas abgenommen, weil die Leute auch verschiedene berufliche Tätigkeiten haben, dann keine Zeit mehr haben. Und diese persönliche Begegnung macht eigentlich am meisten aus. Also, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die du quasi nur als Erzählung kennst oder als Feindbildprojektion und du dann mit denen persönlich sprichst und auch merkst, welche Ähnlichkeiten es gibt, ja, sei es jetzt im religiösen Bereich, sei es im kulturellen Bereich, je nachdem, wer da jetzt eben gerade zusammenkommt, dann macht es sehr viel. Vor allen Dingen, es baut ab. Vorurteile, aber nicht nur, sondern auch, dass man bereit ist, Menschen zu dehumanisieren. Ich kenne den jetzt, ich kann nicht einfach auf den runterschauen und beschimpfen, beleidigen, abwerten und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist natürlich eine Frage von Quantität auch. Ja. Und das andere ist einfach auch Wissen feil zu bieten und zu generieren, das eben in Kontrast steht oder eine Gegenerzählung ist zu dem, was in den sozialen Medien und anderswo als landläufige Erzählungen da sind. Das ist natürlich sehr viel.
Ja. Das ist natürlich eine Sisyphus-Arbeit. Sie sind ein, unter Anführungszeichen, kleiner Verein, aber wichtiger Verein. Fühlen Sie sich politisch unterstützt oder müsste da viel mehr passieren? Ich gehe jetzt nochmal auf die Schulen zurück, wenn man mit vielen Lehrern in Wiener Mittelschulen spricht. Die fühlen sich überfördert, sagen, sie können da gar nicht irgendwie so viel Sozialarbeit leisten, ist auch nicht ihr Job in dem Sinn, was sie auch merken, dass diese Islamisierung oder diese, wie so ein bisschen Pop mittlerweile, also wo die Burschen den Mädchen erklären, das ist Haram, du musst ein Kopftuch tragen, wo sie zum Beten anfangen, also das gibt's ja alles, das sind ja keine Erzählungen oder Einzelschicksale. Was müsste da mehr gemacht werden, dass man das ansatzweise wieder in eine andere Richtung bewegen kann?
Also politisch unterstützt fühlen wir uns kaum bis gar nicht. Manchmal haben wir sogar das Gefühl, das Gegenteil. Aber um das Beispiel Justiz heranzuziehen, wir haben ganz konkret seit Ende 2015 eine Vereinbarung mit dem Bundesjustizministerium, Generaldirektion, um eben an bestimmten Klientel zu arbeiten, gehören auch also säkular-extremistische Richtungen dazu, also Klienten, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben einen Vertrag, der zum Beispiel, ich darf über den Inhalt natürlich nicht sprechen, der immer nur von Zeitpunkt zu Zeit, Punkt verlängert wird und es wurde eigentlich vereinbart, das sollte mal ein unbefristeter Vertrag sein, der natürlich trotzdem wieder aufgelöst werden kann. Den haben wir bis heute nicht bekommen. Es wurde dann auch, weil es ja medial auch berichtet wurde, vereinbart, dass wir andere Fördermittel bekommen, um die Finanzierung für den Verein sicherstellen zu können. Auch das ist bis heute nicht eingetreten. Das zieht sich jetzt inzwischen über 4 Jahre. Wir haben deswegen sehr viel ehrenamtlich gemacht, haben dann einmal beim Vizebürgermeister, beim zuständigen Stadtrat Wiederkehr von den Neos konkret einen Termin gehabt und da haben wir dann auch gehört, ist momentan nicht notwendig, brauchen wir nicht. Bis sich jetzt eben gezeigt hat, nachdem wir trotzdem weiterhin ehrenamtlich umsonst diese Arbeit gemacht haben, weil einfach der Bedarf da war, weil wir angefragt worden sind, dass von der Stadt Wien jetzt Unterstützung gekommen ist, weil eben auch eine bestimmte Person, die wir kennen, unsere Arbeit lange kennt und schätzt und gesagt hat, ja, wisst ihr eigentlich, dass die gar nicht gefördert werden, die machen das alles umsonst.
Sozusagen. Das heißt, momentan bewegt sich das ein bisschen, dass der Verein Unterstützung bekommt. Es gibt ja auch, weil Sie die NEOS angesprochen haben in Wien, es gibt ja Forderungen, auch in den Schulen etwas zu tun, politische Bildung, Ethikunterricht. Was müssen wir jetzt wirklich konkret tun? Es wird ja seit Jahren wird gesprochen, es gibt auch die Dokumentationsstelle politische Islam, bringt das irgendwas? Und man hat aber das Gefühl, eigentlich bewegt sich alles in die gegenteilige Richtung und es passiert eigentlich gar nichts. Können Sie uns 3, 4 Vorschläge aus Ihrer Arbeit sagen, was konkret in den Schulen gemacht werden müsste?
Ja, also konkret wird über Demokratiebildung und etc., egal wie man es nennt, gesprochen, es fehlt an politischer Bildung. Darüber wird ja seit Jahrzehnten gesprochen, Trägerfachgeschichte und so weiter und so fort. Außer Poli hat man politische Bildung. Also es fehlt ganz einfach die Möglichkeit, diese Wissensbestände durch verstärkte Workshops, vielleicht Aktivitäten, die jenseits des Lehrplans stehen oder eingebunden in den Lehrplan, das ist natürlich die Frage, wer macht es dann, in die Schulen hineinzutragen, besonders dort, wo sogenannte Schwerpunktschulen sind, also wo die Lehrer feststellen, also die überfallen uns mit Fragen, wir können nicht mehr, bitte, wir wollen in diesem Jahr 10 Workshops von euch zu diesem Thema. Ja. Das müsste verstärkt finanziell unterstützt werden, das passiert jetzt teilweise durchs ÖAD, man hat da nur so Sammelsurium von unterschiedlichen Vereinen, die auch wieder unterschiedliche Zugänge zu dieser Thematik haben, was wir dann teilweise wieder hören. Also man müsste eigentlich auch schauen, wer spricht über dieses Thema. Weil es bringt nichts, wenn dann Leute hingehen, die sozusagen zwar an der Oberfläche pro-demokratisch argumentieren oder dieses System verteidigen, aber dann im Gespräch wieder sagen, naja, aber die Schule ist ja eigentlich auch kein richtiges demokratisches System und vielleicht hat ihre Art und Weise als Lehrkraft verursacht, dass der sich dann auf einmal so radikal äußert und wird den Lehrern Vorwürfe gemacht, das erzählen die uns, und die Lehrer suchen eigentlich Hilfe bei denen, ja, und die sind dann enttäuscht und sagen, die holen wir aber jetzt nicht mehr, ja. Also man müsste, ja, mit einer Sprache müsste man reden, man müsste wirklich, also diejenigen, die auch ein positives Feedback bekommen für ihre Arbeit, dann auch tatsächlich verstärkt einbinden und zu bestimmten Themen dann auch immer wieder einladen und das nicht irgendwie so streuen, ja, so den Fördertopf, das ist das eine. Es gehört im Fach Geschichte, aber das ist mehr so Theorie, eben diese Sachen, die so zeitgeschichtlich immer wieder aufpoppen, die momentan aktuell sind, da müsste es vielleicht Lehrerweiterbildung, Fortbildung, das sollte es dann eben Schilf geben, wo die Lehrer dann auch geschult werden, darüber informiert werden, was ist eigentlich der Hintergrund. Auch der durchschnittliche Geschichtslehrer ist jetzt nicht speziell punktuell in diesem Gebiet. Woher auch, ist nicht sehr, ja. Aber das kann man durch schulinterne Fortbildung, schulübergreifende Fortbildung, kann man das machen. Dann weiß er wenigstens, woher kommt das jetzt. Das weiß er irgendwie. Und er kann auch sagen, okay, wir wissen, da gibt es Leute von außen, die höre ich dann zusätzlich noch zu einem Workshop rein.
Okay. Das heißt, zusammenfassend, es wird politisch relativ wenig bis gar nichts gemacht, es wird verschleppt, es werden da plakative Schlagzeilen geliefert. Ich möchte jetzt nur ganz kurz zum Schluss zu Ihrer Arbeit, was auch zur Radikalisierung kommen. Wir hören jetzt immer wieder von Fällen wie vor kurzem eine 14-Jährige in Graz, die sich übers Internet radikalisiert haben soll und Anschläge vielleicht geplant hätte. Also sie hat konkrete Pläne offenbar auf ihrem Computer gehabt. Und vor 2 Jahren, glaube ich, hat es 3 Jugendliche gegeben, die einen Anschlag auf die Pride vielleicht womöglicherweise geplant haben sollen. Auch hier die Frage, sind das singuläre Ereignisse oder muss man damit rechnen, dass das jederzeit jetzt wieder passieren kann, auch aufgrund dieser Radikalisierung übers Internet?
Das eine ganz wichtig ist, dass das, was manchmal medial dargestellt wird, mit der Realität wenig oder gar nichts zu tun hat. Das sind einfach falsche Informationen, die da an die Öffentlichkeit gelangen. das, was an extremistischer Gesinnung und an Bereitschaft, Terrorismus zu tun, vorhanden ist, ist weiterhin hoch sozusagen. Also das, man kann nicht sagen, okay, das ist jetzt vorbei, Gefahr ist verbannt. Nein, das bleibt bestehen, solange diese Ideologien im Internet kursieren. Das ist das Problem. Oder auch unter den Menschen als solches. Ja. Also zu sagen, das ist jetzt vorbei, es wäre falsch. Die einzige Möglichkeit wäre, eine Gesellschaft zu machen, die hochtechnisiert überwacht wird mit Kameras und Gesichtsscannen. Es gibt ja Staaten, wo das wirklich sehr streng ist und wo alles unter Kontrolle ist, auch herkömmliche Kriminalität. Das will man hier nicht. Wir sind eine liberale, freiheitliche Gesellschaft. Es kann jederzeit aufpoppen. Es sind diese Bereitschaften auch immer wieder zu verspüren in dem, was die Leute sagen. Wir haben einen Klienten zum Beispiel, gerade im Ausland, der immer wieder durch seine soziale Situation sich immer wieder re-radikalisiert. Sagt er, mir reicht's, ich bemühe mich, aber es wird nicht anerkannt. Ich mach was, was ich nicht tun soll und so weiter und so fort. Also das ist immer wieder da, diese Gefahr. Und es kann da quasi keine Entwarnung gegeben werden, um ehrlich zu sein. Ja.
Und in Ihrer Arbeit bekommt man ansatzweise die Möglichkeiten, dass man die deradikalisiert? Also wie hoch ist da die Erfolgsquote? Die Frage geht auch hinsichtlich jetzt dieser Jugendlichen, die in Wien unterwegs sind und sich gegenseitig irgendwie zum Teil abstechen oder furchtbar Krankenhaus prügeln. Kriegt man diese Gewalt raus? Gibt es da wirklich Möglichkeiten, dass man, oder ist das so implementiert? Also wenn die Saat gesät ist, ist es vorbei?
Das ist jetzt ein breites Feld. Also das eine ist, Gewaltbereitschaft ist das eine, was vielleicht bei einem sowieso da ist. Der macht es dann in Form von einem Raub, der möchte gerne dann sich abreagieren im Kampfsportclub oder sonst was. Aber das Ganze unterfüttert mit einer Ideologie, mit klaren Feindbildern. Dann wird die Gewalt zum Beispiel kanalisiert auf bestimmte Leute und auch die Methoden, wie ich Gewaltanwendung gegen wen. Das wird ideologisch vermittelt. Deswegen ist die Ideologie ein großes Problem, was bei vielen, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht verstanden wird. Die verharmlosen Ideologie, also bis zur Gefährlichkeit, die werden fast schon zu Komplizen, weil ihnen nicht klar ist, wie gefährlich die Ideologie ist. Ja, das ist wirklich ein großes Problem, was wir hier haben. Ja, teilweise auch institutionell, muss ich wirklich so sagen. Das ist das eine. Das andere ist, dass man die Leute, die individuell sehr verschieden sind, relativ in kurzer Zeit oder auch erst nach sehr langer Zeit erreicht. Und es gibt verschiedene Abstufungen. Das wäre jetzt ein eigenes großes Thema. Ja. Der eine hat die Ideologie plus Gewaltbereitschaft und den kannst du aber auf einen Pfad führen, wo sozusagen weltanschaulich ähnlich anknüpft, aber dann sagt, na, bis jetzt habe ich falsch gedacht, ja, der Weg der Gewalt, der ist ja eigentlich im Widerspruch zu dem, von was ich überzeugt bin. Ja. Muss man ihn hinführen dazu. Der nächste Schritt ist einer, dass er grundsätzlich von dieser Weltanschauung, also von dieser bestimmten Vorstellung von Religion oder auch von säkular-politischen Ideologien, wir haben gesagt, wir haben auch Rechte, der rechte Rand, Rechtsextreme, wir haben auch Linksextreme, dass du ihn auch überhaupt von diesem Pfad wegführst und er dann sagt, also das war eigentlich alles ein Blödsinn und er sagt, also dieses System, gegen das ich war, ist eigentlich ein gutes System, ist jetzt sehr vereinfacht dargestellt. Alle diese Sachen sind schon vorgefallen, sind möglich. Wir haben auch Leute, die uns dann in der Arbeit unterstützen. Du merkst es teilweise an den Äußerlichkeiten, die sich verändern, an den Sachen, die sie sagen, an den Sachen, für die sie sich auf einmal interessieren, die im Widerspruch zu ihrer ursprünglichen Ideologie gestanden sind. Ja, und da merkst du am deutlichsten wahrscheinlich auch für andere wahrnehmbar die Veränderung. Du hast natürlich auch Personen, wo du merkst, das Maximum, was du bei dem herausholst, ist, dass er, weil er älter wird, eine Familie hat, nicht wieder ins Gefängnis will. Ja, aber der wird seine Anschauung nicht ändern, er wird nur aufpassen, wo und wie er sie formuliert und nicht weiter Probleme zu bekommen. Ja, das haben wir auch. Und dann hast du einen Kreis, der ist in gar keiner Weise behandelbar. Wenn die ausländische Staatsbürgerschaft haben, dann werden die einfach weggeschickt, kriegen dann ein Einreiseverbot. Wir haben Klienten, die haben ein Einreiseverbot in alle Schengen-Staaten. Wir haben Leute, die haben aber EU-Staatsbürgerschaft, die können nur national blockiert werden, Rumäne zum Beispiel, Pole und so weiter und so fort. Ja. Und dann hast du Personen, die haben halt eine österreichische Staatsbürgerschaft, die kannst du nicht, die werden halt hier in dieser Gesellschaft bleiben, die kannst du wahrscheinlich nur überwachen. Ja. Mhm. Wenn man die von Maßnahmen, wo sie die Gegenerzählungen bekommen, abhält, wird das Problem mindestens gleich bleiben, meistens noch mehr, weil die nach kurzer Zeit, wo sie das Gefühl haben, okay, irgendwie ist der Druck jetzt weg, ja, nach der Haftentlassung zum Beispiel, dass sie sich wieder in dieses Fahrwasser begeben, sich wieder informieren, Nachrichten konsumieren auf Social Media und so weiter und so fort. Das ist das Problem, was wir haben. Und wir haben leider auch Klienten, die nicht mehr bei uns sind, die dann woanders hingeschickt worden sind und wo wir dann eben merken, wenn wir sie treffen, die sich dann lustig machen über das System, wie sie das System austrickst. Der oder dem, den kann ich alles möglich erzählen und so weiter und so fort. Die fühlen sich wieder bestärkt, ja, in ihren Überlegenheitsgedanken und in der Abwertung der anderen. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass die Behörden das jetzt ansatzweise im Griff haben? Ich möchte jetzt dezidiert auf den Wiener Attentäter hinweisen, der vor den Augen des österreichischen BVD damals, wie es noch geheißen hat, also man hatte das gewusst, was der gemacht hat, und man hat das verschlampt und nicht ernst genommen, war beschäftigt mit einer anderen Operation, der Operation Luxor, die ja bekanntlicherweise nicht so erfolgreich war. Haben die Behörden das jetzt heute besser im Griff, diese Gefährder zu kontrollieren und zu überwachen, respektive mit Organisationen wie Ihnen zusammenzuarbeiten und das Problem ansatzweise zu überschauen können?
Ich glaube, da kann man pauschal keine Antwort geben. Einerseits hat es eine Reform gegeben, wie jetzt die Bundesbehörde mit den Landesämtern zusammenarbeitet. Das müsste man die fragen. Bei der Operation Luxor hat man das auch gesehen. Da gibt es zwei Landesbehörden, es gibt eine Bundesbehörde, und man ist da mit dem Thema ganz unterschiedlich umgegangen, plus der Staatsanwaltschaft in Graz. Wir können nur von uns aus sagen, dass die Zusammenarbeit vorher und nachher mit dem LSE, wie er jetzt heißt, in Wien eigentlich sehr gut war. Das hat immer funktioniert auf dieser lokalen Ebene. Die Zusammenarbeit mit der Behörde BVD damals bis 2018, 2019 mit BVD war sehr gut im Bereich Prävention und Schulungen und ist dann also quasi beendet worden und gibt es seitdem auch nicht mehr. Es gibt überhaupt gar keinen Austausch, den es früher sehr häufig gegeben hat, teilweise wöchentlich, also wirklich auf dieser Präventionsebene. Wird nicht. Und im Gegenteil, wir haben auch erlebt, ich kann das auch sagen, dass es gibt jetzt diese Fallkonferenzen, wo auch Vertreter von Derat eingeladen werden, wo dann ein Behördenvertreter gesagt hat, was macht denn ihr eigentlich da? Ja, und wo dann auch jemand, also der Richter in diesem Fall dann auch gesagt hat, also belehren Sie mich nicht, also er möchte gern, dass der Vertreter von unserem Verein da jetzt eben auch anwesend ist. Das heißt, es gibt eher statt Zusammenarbeit gibt es punktuell, das werde ich aber jetzt nicht hier nennen, wer das ist, eine Opposition, eine Ablehnung und ein Blockieren der Arbeit. Also ganz massiv. Ja, das ist ganz eigenartig.
Ich möchte eine letzte Frage stellen. Wenn man mit Leuten jetzt in Wien oder in Österreich redet, gibt es immer das subjektive Empfinden, dass der Islam auch in der Öffentlichkeit mehr sichtbar geworden ist. Also wenn man jetzt in gewissen Bezirken Favoriten oder Otterkring viele junge Mädchen mit Kopftüchern, man sieht auch den Trick jetzt, dass die Vollverschleierung mit der Maske gemacht wird. Das hat man seit Corona gelernt. Ist das jetzt ein subjektives Empfinden, weil sehr viel berichtet wird über einzelne Fälle, oder ist es jetzt wirklich feststellbar, dass es eine gewisse Islamisierung von zweiter, dritter Generation gibt, das vor 10, 15 Jahren vielleicht nicht so ausgeprägt war wie jetzt?
Ich würde es so sagen, also wenn man innermuslimisch schaut, also wir haben guten Kontakt zum Beispiel zum Islamischen Zentrum, die merken, dass Jugendliche auf einen Pfad gehen, der bedenklich ist. Deswegen haben sie ganz viele Überwachungskameras auch. Es werden Leute aufgehalten am Gelände, die zum Beispiel mit Gesichtsschleier kommen. Es wird von denen eine Ausweisleistung verlangt. Es werden dann zum Beispiel Aktivitäten wie Spenden sammeln für Palästina unterbunden. Und die merken dann, dass ganz konkret, was jetzt vor zwei Wochen circa passiert ist, als das, also das unterbunden worden ist, kam ein Mädchen eben mit Gesichtsschleier oder mit Maske, je nachdem, kam zum Sekretariat, gab einen Zettel ab und da stand oben, es war die Botschaft an den Imam vom Islamischen Zentrum, ungefähr so dem Sinn nach, du Jude, wir bringen dich um. Ja? Also das zeigt, wie unter den Jugendlichen der Islamismus um sich greift, auch irgendwie so die Bedenken verschwinden, obwohl bekannt ist, dass da Sanktionen gesetzt werden. Und auffällig sind meiner Meinung nach eben genau die jetzt gerade in der Frage beschrieben worden sind, also die sehr lange Gewänder haben, also was eine traditionell typisch ist, die den Gesichtsschleier tragen, die Handschuhe teilweise tragen. Die kommen auch zu uns in den Verein, teilweise mit den Sozialarbeiterinnen, 13, 14 Jahre alt. Also diese Szene ist größer geworden, das ist sichtbar, die fallen auch auf, die wollen auch auffallen, die geben das im Gespräch letztendlich, findest du raus, dass es ihnen darum geht, auch aufzufallen. Diese Szene ist quasi nicht verschwunden, sie ist da geblieben und es kommen immer wieder neue dazu und das fällt auf jeden Fall auf. Was auch auffällt, also ich gehe jetzt wieder von diesem innermuslimischen Blick, die würden sie als normal betrachten, die sagt zum Beispiel, ich gehe gern einkaufen im 10. Bezirk, Viktor Adler Mark, aber das sind jetzt lauter syrische Geschäfte und die sind so organisiert, wie die Syrer halt organisiert sind, so leicht, also so konfus und so wird das wahrgenommen, ja. Das heißt, das, was die autochthone Mehrheitsbevölkerung wahrnimmt, wird auch von Österreichern mit muslimischem Hintergrund so wahrgenommen. Es wird vielleicht das Phänomen anders beschrieben. Die können differenzieren. Das sind jetzt nicht die Repräsentanten von den Muslimen, sondern die sind Repräsentanten von einer bestimmten Strömung, die vielleicht radikal ist, die ungewöhnlich ist, die noch nicht da war und so weiter und so fort. Deswegen ist die Wahrnehmung der autochthonen Mehrheitsbevölkerung nicht falsch oder übertrieben oder sonst was, sondern sie wird so vielleicht anders kategorisiert, wie das die schon seit mehreren Generationen ansässigen Österreicher mit muslimischem Hintergrund auch wahrnehmen. Ja, die Kategorisierung ist unterschiedlich. Das ist verstärkt. Verstärkt sind auch die Aktivitäten von den Gruppierungen, die nicht so einfach oder primitiv radikalisiert auftreten, sondern die es geschafft haben, sich gut zu institutionalisieren und zu vernetzen. Diese Aktivitäten sind stärker geworden und man ist überrascht. Ja.
Letzte Frage, das ist auch das Phänomen, was man auf Social Media sieht, also auch diese Islamisierung von jungen Leuten. Ich habe vorher schon erwähnt, das ist wie so ein Pop-Islam, also das ist irgendwie schick oder was mir auch auffällt, ist, dass sehr viele Frauen auch aktiv sind, die Kopftuch und Nikab tragen und erklären, wie super das ist und welche Befreiung das ist. Auch Ehepaare, junge Muslimische, die auftreten und erklären, wie dieser Lifestyle ist. Das ist absolut ansteckend und das sind Role Models, nehme ich an, für diese Jugendlichen.
Role Models und manche sind eigentlich sehr traurige Geschichten, die dahinter stecken. Also ich kann das von unseren Klienten, die wir extern haben, berichten, Klientinnen, die da teilweise mit den Müttern auch zu uns kommen. Dahinter steckt das Gefühl, ich muss oder kann so sein, dann bin ich stärker, dann bin ich weniger angreifbar. Und manche von den Klientinnen, die zum Beispiel die gar nicht aus einer muslimischen Familie kommen, aber sich auf einmal so anziehen und die Mütter sind bestürzt und so weiter, die dann zu uns kommen, da steckt sehr oft eine Missbrauchserfahrung dahinter, was uns überrascht. Die sind in jungen Jahren, die eine war erst 11 zum Beispiel, ja, ist von jemandem, der ein Asylwerber war, es kam auch zu einer Gerichtsverhandlung, der wurde aber freigesprochen und so weiter, missbraucht worden mit Fotos und so weiter und so fort. Und sie glaubt jetzt, mit 13 fing das an, wenn sie sich so kleidet, dann ist sie geschützt. Beziehungsweise wenn sie dann jemanden hat, den sie heiratet, unter Anführungszeichen, der wird sie vor diesen Leuten schützen. Dass wenn du länger mit denen redest, kommst du drauf, was manchmal die Motive dafür sind, was da eigentlich dahinter steckt. Und das ist schockierend. Ja. Und da sie halt den Zugang haben zu diesen ideologischen Erzählungen, und keine Alternative, sind sie davon auch überzeugt, dass das richtig ist. Ja, also die brauchen, wie gesagt, immer wieder Wissensbestände, die dem widersprechen, was sie die ganze Zeit konsumieren, stundenlang. Ja, du klickst einmal drauf und schaust weiter und du wirst ja geimpft. Ja,
es passiert ganz nichts genau, mehr. Ja. Abschließende Frage, was würden Sie sich jetzt politisch wünschen, dass man diese Strömungen eindämmt? Was müsste da wirklich vielleicht 2, 3 Punkte, wo Sie sagen als Experte, das müsste jetzt wirklich konkret angegangen werden, sonst kippt diese Bevölkerungsschicht wirklich komplett weg.
Man müsste einfach diejenigen, die die Expertise auf diesem Feld haben, unterstützen, zumindest nicht bekämpfen oder wenigstens auch nicht einschränken in ihrer Arbeit, das ist das eine. Dann könnte man auch mehr Leute erreichen, auch mehr Leute als Mitarbeiter haben, die das eben konkret unterstützen. Es müsste eine Arbeit möglich sein, wie wir das erleben, hier mit der Sicherheitsbehörde in Wien Stadt. Das müsste in allen Bundesländern so möglich sein, ja, weil man ganz andere Blicke darauf bekommt. Man müsste die Arbeit in der Justiz mehr unterstützen oder möglich machen, dann hast du auf einmal Mitarbeiter, die nicht von Wien oder Oberösterreich aus rauspendeln, sondern die dort vor Ort sind. Das gibt es in anderen Ländern, gibt es schon längst. Und man müsste schauen, dass die verschiedenen beteiligten Organisationen nicht nur darauf schauen, das klingt jetzt ganz unsympathisch, was ich sage, dass es bestehende Institutionen nicht nur einen neuen Fördertopf abgreifen, das gleiche Institution unter einem neuen Level oder Namen das machen, was sie vorher auch schon gemacht haben, ja, sondern dass man wirklich dann mit denen zusammenarbeitet oder die zulässt, die in diesem Feld auch eine Expertise mitbringen. Also nicht einfach nur die Fördertöpfe abgreifen, 2 Jahre lang so tun, als würde man es tun, es passiert dann in Wirklichkeit nichts, ja. Projekte, die eingestampft sind, wo die Öffentlichkeit gar nicht weiß, was da für Gelder hineingeflossen sind, Das wäre notwendig und tatsächlich die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen, also staatlichen Institutionen, NGOs und so weiter und so fort, die ist noch immer nicht so, wie sie sein sollte. Es sind nur bestimmte NGOs, die auch irgendwie politisch vernetzt sind, schon seit Jahrzehnten auch personell vernetzt sind, die dann immer wieder zum Zug kommen und die politischen Parteien, deren Vorfeldorganisationen oder die Ministerialbeamten, die da arbeiten, haben eben nur diesen Zugang und berichten es dann wieder an die nächsthöhere hierarchische Stelle. Und dann glaubt der politische Verantwortliche, alles in Ordnung. Meine Referenten haben festgestellt, die Zusammenarbeit funktioniert, weil er gar keinen Einblick hat in dem, was da am Boden passiert sozusagen. Ja.
Dann sage ich danke für das Gespräch, für Ihren Verein. Derart kann man auch spenden, vielleicht blenden wir das dann kurz auch ein. Dankeschön.
Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.